50 Jahre Olympische Winterspiele 1976.
Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge der Podcast-Sendung 50 Jahre Olympische Winterspiele 1976. Unsere vorläufig letzte Folge war bis Anfang des Jahres 2026 eigentlich gar nicht geplant. Aus der niederbayerischen Stadt Landshut wurden uns anlässlich des Jubiläums der Spiele einige Unterlagen zugesandt. Der Absender war Alois Schloder, langjähriger Sportamtsleiter von Landshut und ehemaliger Teamkapitän der deutschen Eishockeymannschaft. Eben auch bei den Winterspielen in Innsbruck 1976. Daraufhin haben wir Alois Schloder in Landshut besucht, um mit ihm über die Spiele und die gewonnene Bronzemedaille zu sprechen. Nach einer kurzen Einspielung geht es direkt ins Gespräch.
Lieber Alois, danke für die Einladung nach Landshut, zu dir nach Hause, dass wir gemeinsam über die Olympischen Spiele von 1976 sprechen können. Und zwar bist du mit der deutschen Eishockeymannschaft bei den Spielen 1976 in Innsbruck dabei gewesen. Du warst aber, vielleicht fangen wir so an, das waren ja für dich nicht die ersten Olympischen Spiele, wenn ich es richtig gelesen habe, sondern ja eigentlich schon die dritten, glaube ich. Weil du warst in, Lake Placid und...
Nee, 68 Grenoble, genau. 72 Sapporo und 76 dann Innsbruck.
Reden wir mal vielleicht über den Austragungsort. Für die natürlich, du warst schon in Land, also du bist ja Vereinsspieler langjährig in Landshut gewesen beim Eishockeyclub. Ist für die dann eine Austragung der Spiele in, ich sage jetzt mal, im Nachbarland und ja eigentlich ja Bayern und Tirol ist ja jetzt sehr befreundet, ist das für die schon fast wie ein Heimspiel gewesen dann in Innsbruck dann für die Spiele?
Es ist ja so, dass ja, was viele nicht wissen, die Spiele Innsbruck 76 eigentlich ja in Denver stattfinden.
Genau. Sollen, ne?
Und Innsbruck ist dann kurzfristig oder zwei Jahre vorher eingesprungen, weil natürlich eine gewisse Infrastruktur vorhanden war. Und natürlich muss ich sagen, ist Innsbruck war natürlich für uns ein Heimspiel. Deutschland war in den 5 Spielen, waren im Stadion fast 40.000 Zuschauer. Aber wir waren Publikumsmagnet war mir und es waren natürlich viele Bayern da, also das war für uns ein Heimspiel und das war natürlich super.
Habt ihr davor in Innsbruck schon mal gespielt gehabt, während der Weltmeisterschaft oder war das eigentlich das erste Mal, dass ihr wirklich in der Halle dann auch in Innsbruck gespielt habt?
Nein, bei uns war es ja so, dass der EV Landshut natürlich auch immer regelmäßig in den Sommermonaten Vorbereitungsspiele in Innsbruck gespielt und waren immer heiße Spiele, weil ja immer auch in Innsbruck kanadische Spieler waren. Denke ich an den Greg Holz zum Beispiel, ja. Also da ist immer hoch hergegangen. Also man hat das Stadion schon kennt natürlich, aber es war natürlich eine besondere Erfahrung.
Man muss ja dazu sagen, bei der Nationalmannschaft waren ja vorwiegend, sage ich jetzt einmal, Spieler aus bayerischen Mannschaften. Aus dem EV Landshut natürlich, ein Haufen Spieler, Teamkollegen bei dir. Sind da die Vorbereitungen auf die Spiele, sind die dann eigentlich mehr in die, wenn man das so sagen kann, in die Vereine, bei den Vereinsspielen noch? Oder ist da schon wirklich, dass man dann so 2 Jahre vorher mit der Nationalmannschaft irgendwo noch Testspiele hat? Oder weil wie bereitet man sich denn als Eishockeymannschaft überhaupt auf die Spiele vor?
Ja, es ist so, dass man natürlich die Weltmeisterschaft 75 war, wir waren mit der B-Gruppe, war in Sapporo. Wir waren da Zweiter und haben uns dort qualifiziert gehabt. Also das heißt, man hat natürlich schon Vorbereitungsspiele gehabt. Aber die Saison 75-76 war insofern stressig, weil wir, erstens waren wir Amateure und zweitens haben wir praktisch von September, am 12. September haben wir die Saison gestartet und haben die Saison am 14. Januar beendet. Meister war damals in Deutschland Berlin, der EV Landshut war Vizemeister und am 14. war Schluss. Und die Spitzenspieler natürlich, also bei uns war der Erich Künagel und der Klaus Auhuber und meine Person, waren natürlich entsprechend auch im Einsatz. Und das heißt, wir haben genau 10 Tage Zeit gehabt. Wir haben praktisch 14. beendet und am 24. Januar haben wir das erste Vorbereitungsspiel schon wieder gehabt. Das heißt also, man muss sich das vorstellen, der Akku ist eigentlich leer und genauso war es dann auch. Ja, wir haben dann das erste Spiel gegen Rumänien gehabt, das haben wir knapp gewonnen, wo normal tragen wir die, haben die an der Westentasche mitgetragen, die Kameraden, aber dann war es so, dass wir dann 2 Spiele gehabt haben gegen Polen und nochmal Rumänien, haben wir verloren. Und dann waren natürlich die Medien natürlich da, und was wollen sie denn überhaupt bei Olympia und so weiter. Also keiner hat das eben mitgekriegt, dass einfach die Erholungsphase zu kurz war. Ne? Und auf einmal waren wir dann in Innsbruck und mussten uns dann eben qualifizieren für die A-Gruppe, haben dann ein Qualifikationsspiel gehabt.
Wie ihr nach Innsbruck gekommen seid, ihr habt wahrscheinlich im O-Dorf geschlafen?
Wir waren alle im Olympischen Dorf, das waren Wohnungen, genau, und sind dann hin und her gefahren, genau.
Gibt es noch Erinnerungen als Olympische Dorf, vielleicht an die Zimmer, an die Unterbringung, ans Essen, an was weiß ich? Was?
Nein, also wie gesagt, nochmal, Erinnerungen gibt es jetzt ans Olympische Dorf nicht mehr. Es war natürlich für uns noch ein Gefühl Olympia. Man sagt immer, es trifft sich die Jugend der Welt. Und bei uns war es natürlich so, in dem Olympischen Dorf waren natürlich die Mensa. Ja, wir haben in der Früh gefrühstückt mit denen, mit den Russen, mit den Tschechen, mit den Skifahrern. Alle miteinander, ja. Also das war nur das olympische Feeling, so wie man sich das vorstellt. Und wenn ich, wie gesagt, Erinnerungen an Innsbruck ist, wenn ich natürlich, mein Domizil ist am Gardasee, und wenn ich natürlich Richtung Innsbruck fahre und schaue links am Berg Isel und dann schaue ich rechts oben, ja, dann sage ich, naja, ja, das war's, ne? Und Olympia, ja. Und wenn man Medaille gewinnt, verändert ein Leben. Das muss man ganz klar sagen.
Eben, und ich glaube, das müsste man an der Stelle eh wahrscheinlich nur mal sagen, weil das werden viele nicht am Schirm haben, dass natürlich bis 76 bei den Spielen, wo ja die deutsche Mannschaft ja eigentlich ja auch unerwartet, wie es ja, so habe ich es zumindest gelesen, mal bitte gern korrigieren, aber ja eigentlich unerwartet die Bronzemedaille gewonnen hat und war ja bis dahin die einzige Medaille, oder es war dann die erste Medaille, was ja die deutsche Mannschaft beim Eishockey gewonnen hat, bis dann 2018 die Silbermedaille gefolgt ist. Aber
ja, und das ist richtig. Es ist aber so, das haben viele natürlich nicht auf dem Schirm, die erste Medaille im Eishockey für Deutschland hat es 1932 in Lake Placid gegeben. Und da war es nur so, da sind die drüber gefahren mit 6 oder 7 Spielern, haben das selber finanziert, sind mit dem Schiff rüber, haben drüben noch Vorbereitungsspiele gemacht. Und haben dann damals, das waren glaube ich 4 oder 5 Mannschaften, weil es natürlich finanziell schwierig war, und haben dann damals die Bronzemedaille. Also 32 war der erste Medaillengewinn im deutschen Eishockey, und dann ist 40 Jahre später, ist dann über 40 Jahre, ist dann 76 gekommen, und 2018 wieder eine schöne Zeit. Die Silbermedaille ist ja der größte Erfolg im deutschen Eishockey.
Reden wir vielleicht ein bisschen auch über diese, heute würde man ja sagen, diese Underdog-Rolle, die ja die Mannschaft gehabt hat. Es waren ja jetzt keine schlechten Spieler dabei, aber es waren, wie du ja gesagt hast, nicht die Profis, die ja dann, sei das jetzt Russland, USA, Tschechien war ja, glaube ich, Tschechoslowakei, glaube ich noch. Ja, Tschechoslowakei war ja wahnsinnig stark noch. Aber es in der Folge, ich glaube, es war ja gegen die USA auch ein gewonnenes Spiel, glaube ich, dabei.
Ja, es war so, dass bei dieser Weltmeisterschaft oder andersrum, Kanada wurde ja bis 1977, wie die Weltmeisterschaft in Wien war, immer von der besten Amateurmannschaft vertreten. Erst 77 sind die Profis gekommen. Schweden, ich weiß nicht, was da war, die waren nicht dabei, aber Fakt war, dass die Medaillen eigentlich vergeben waren. Es waren die Russen, die Tschechen, dann die Finnen und die Amerikaner. Die Amerikaner haben ein College-Team gehabt, ja, die haben eine ganze Saison haben die zusammengespielt, und dann war eigentlich klar, dass also wir wären wahrscheinlich so Vierter oder Fünfter, was natürlich ein super Ergebnis gewesen wäre. Ja, und dann spielst du die Qualifikation und gewinnst gegen die Schweiz, und dann gewinnst du gegen die Polen, und dann geht das weiter. Und dann hast du gegen die Russen 7-3 verloren, und dann gegen die Tschechen 7-4 und gegen die Finnen knapp verloren, und auf einmal steht das letzte Spiel an. Ja? Und auf einmal siehst du, die Mannschaften sind punktgleich, und auf einmal wird das Rechnen angefangen. Und dann kriegst du mehr oder weniger Ansage vom Trainer gegen die USA: Wenn wir einen Sieg mit mehr als 4 Tore Unterschied haben, dann haben wir die Bronzemedaille. Also so, wow. Ja, aber gut, okay. Dann gehst du in die Spielerei, und dann läuft das Ganze. Ne? Mhm. Ja, und dann hat sich das so entwickelt. Ne?
Wenn du jetzt im Rückblick das analysierst, kann man das dann wirklich dann noch groß sagen, ob das taktisch war, ob das einfach mit mehr Einsatz war, weil man im USA ist trotzdem USA, ne?
Ist trotzdem USA, aber bei uns hat sich aufgrund des Turniers, so wie das gelaufen ist, hat sich eine Einheit zusammengeschweißt, muss man fast schon sagen, einer für den anderen. Ja. Mhm. Und natürlich brauchst du das Glück mit dazu, aber wir haben einen unglaublichen Teamgeist gehabt, einer für den anderen. Und alles draus lassen, und das war der entscheidende Faktor. Und die Amis waren natürlich unter Druck. Ne? Also ich meine, wenn ich mich ein ganzes Jahr vorbereite auf dieses Turnier und bin dann im Finale, sage jetzt im Finalspiel, mhm, und muss das gewinnen, dann war es natürlich schwierig. Und bei uns, wir haben gesagt, lang 0-0, und dann auf einmal ist das losgegangen. Und dann passiert das halt, dann ist halt 4-1. Ja, dann hast du 3 Tore Unterschied. Dann geht das die letzten Minuten aus. Dann drängen wir, der Lorenz Funk und ich haben den Xaver uns dann gedrängt und gesagt, Xaver, tu den Torwart raus, tu den Torwart raus. Hat er nicht gemacht. Mhm. Gott sei Dank, muss ich sagen, im Nachhinein. Hätte er den Torwart raus, hätten die einmal das zweite geschossen, war es vorbei gewesen. Und so war es auch vorbei. Weil wir haben Abpfiff, ich habe nur eine Chance gehabt, ich habe dann den Schläger, habe ich dermaßen zertrümmert auf dem Eis, das sieht man also auch noch in den Aufzeichnungen, dass ich 4 Wochen später, wir waren dann in Vorbereitung zur Weltmeisterschaft in Polen, in Katowice, unterwegs in Kanada, mir hat 4 Wochen der Finger weh, aber es war dann ein angenehmer Schmerz, gell, muss ich dazu sagen. Mhm. Und dann gehst du in die Kabine, ja, hast du 4-1 gegen die Armee gewonnen, aber Bronze verloren. So, ich sitze drinnen, der Erich Kühnagel neben mir, das Handtuch drüber, linker Kopf hängen lassen, die einen sind zum Duschen gegangen. Ja, und auf einmal geht die Tür auf. Mach die Tür und spalt auf und schreit, nein, wir haben Bronze. Muxmeisterstadt. Dauert ein bisschen, geht wieder die Tür auf. Wir haben Bronze. Und zwar war das der Miro Schubert, das war ein Funktionär von der IHF, ein Prager. Und da haben wir gewusst, der kennt sich aus. Also eigentlich undenkbar. Und dann war das, ich habe gesagt, Gott sei Dank, dass nichts passiert ist, weil ich habe mir einen Schlittschuh gehabt, der andere auch noch mit Schlittschuh, der andere barfuß, der andere halbnackt, der ganz, ganz nackt. Und dann war das ein Freudentanz in der Kabine. Und ich habe immer gesagt, ich glaube das erst, wenn die Medaille um den Hals hängt. Und ich habe mit Lorenz Funk, war ich der Erste, der die Medaille gekriegt habe. Und es gibt dann Fotos, wo ich dann die Medaille um den Hals habe. Und dann schaust du und sagst, leck mich fett. Jetzt haben wir es wirklich. Und das war's dann.
Ja. Das heißt, nachdem die Saison vorbei war, hat man das eigentlich auch dann wirklich auskosten können, oder?
Ja, eben nicht. Eben nicht, weil natürlich, sage ich jetzt mal,
die Vorbereitung schon
für die Vorbereitung. Ach, ja. Es war ja so, dass man natürlich, wir haben diese, natürlich haben wir ein bisschen gefeiert, aber also in Deutschland war, das war der Wahnsinn. Erstens einmal die Siegerehrung, da gibt es Filmbeiträge, auch bei dem 0,041, das der BR gemacht hat, dieses Eishockey-Wunder von Innsbruck. Wo du hörst nur beim dritten Platz, neben uns stehen die Russen und die Tschechen, die Halle hat nur Deutschland, also das war der Wahnsinn, also ein Heimspiel haben wir gehabt. Und dann war es ja so, dass natürlich in Deutschland, in den Kaufhäusern, es gab keine Schläger, Schlitzer ausverkauft. Und bei uns war es dann so, dass wir, sage ich, 14 Tage später sind wir schon wieder Vorbereitung für die Weltmeisterschaft in Katowice. Wir waren 14 Tage in Amerika unterwegs, in Kanada, und haben da Vorbereitungsspiele gehabt. Und wir haben natürlich schon einen Rucksack gehabt, weil wir waren Bronzemedaillen gewinnen, dann fährst du auf die Weltmeisterschaft. Und dann passiert dann Folgendes, dass die Russen, die damals unschlagbar waren, verlieren gegen den Gastgeber Polen. Und damit waren das Punkte, mit denen wir nicht gerechnet haben. Und wir haben dann im letzten Spiel vor 10.000 Zuschauern in Katowice, haben wir das Spiel gegen Polen 2-1 gewonnen. Und das ungefähr 16 Sekunden vor Schluss war eine Situation, wo ich die Scheibe aufs Tor schieße. Und dann wird die noch abgefälscht, der Philipp hat die noch abgefälscht und war die Scheibe im Tor. Und dann waren wir in der A-Gruppe. Ich muss sich vorstellen, wir gewinnen die Bronzemedaille und verlieren gegen die Polen und sind in der B-Gruppe, ja. Also das war dann, also zum Erholen war dann später Zeit. Also Olympia und Weltmeisterschaft haben wir dann gut rübergebracht.
Meine Kollegen und ich haben ja bei der Herfahrt uns auch gedacht oder überlegt, weil natürlich heutzutage der Eishockeysport doch ein kontaktfreudiger Sport ist.
Naja, Körperbetont. Eishockey ist, man spielt mal mit Körper,
das
ist
und ganz klar. Und das war aber, also, weil wir haben natürlich, also ich habe natürlich, kann nicht als Zeitzeuge sagen, aber das war quasi auch schon in den 70er, 60ern auch schon so stark, oder? Vom Einsatz quasi.
Ja, das war.
Oder schlimmer sogar.
Das war nicht stark, das war sauhart war das, weil natürlich das Niveau natürlich nicht so war, wie es jetzt ist. Die Spieler waren ja nicht so ausgebildet, wir waren Amateure. Dann, es geht mir mit der Ausrüstung, das war Leder, das war der Schweiß, das war Gewicht, dann Schläger aus Holz, heute haben sie Carbon-Schläger. Ich mache noch seit einiger Zeit Stadionführung bei uns in Landshut in der Fairbank Arena und da ist natürlich auch ein Thema, das Stadion und die Ausrüstung, wenn ich denen dann einen Schläger gebe von 1970 und einen Schläger jetzt mit dem Carbon, vom Gewicht her, die Schlittschuhe, also das hat sich enorm verändert. Und die Spieler natürlich, die waren natürlich technisch nicht so fixiert. Und wenn du ein schneller Spieler warst, und ich war ganz gut drauf, also du hast schon einiges einstecken müssen, weil wenn sie nicht den Laufer gehabt kennen, dann haben sie die mit dem Schläger bearbeitet. Und das war natürlich, und auch die Bodychecks sind damals brutaler gefahren worden. Also wir haben in Bayern, da gibt es also die Derbys, Landshut Rosenheim, Landshut Kaufbeuren, Landshut Rissersee, Landshut Bad Tölz. Also das waren Schlachten. Und wenn heute gestern war zum Beispiel bei uns Landshut Kaufbeuren, mein Gott, da ist auf dem Papier oder bei den Fans, bei den Ultras, da ist wichtig Derby. Aber die Spieler selber. Und Gott sei Dank ist es so, dass die Schiedsrichter, was Checks gegen den Kopf und so weiter ist. Früher so hast du einen Check gekriegt, dann hat es die Abbeiteln und bist, hast weitergespielt. Heute, Gott sei Dank, werden wir da untersucht und genauestens nachgeschaut, weil die Nachfolgeschäden sind da enorm. Also, es hat sich alles zum Besseren gewendet, muss man sagen.
Das heißt, bei dir, bei den Spielen 76 auch einige Checks dabei gewesen, die an die Substanz gegangen sind?
Ja, ist doch klar. Also ich meine, ich sage jetzt einmal, wenn du, ich war immer ein Spieler, der austeilt, ja, der ich sage immer, dem Gegner in die Augen schauen. Also nicht ins Zwinkern anfangen und zurückziehen, sondern du musst wirklich droh bleiben. Du musst von Anfang an musst du dem zeigen, wer Herr im Haus ist. Und nur so, ich habe 23 Jahre erste Liga gespielt, ich habe über 1300 Spiele gemacht, mit allem zusammen, sage ich jetzt mal, und habe keinen einzigen Zahn verloren. Ja, also man braucht also auch...
Das wäre eben meine nächste Frage gewesen.
Man braucht eben auch Glück, weil ich meine, mittlerweile, also wenn ich jetzt schaue, damals bei Geschwindigkeitsmessungen hat man beim Eishockey, wenn man den Puck geschossen hat, waren wir bei 110, 120 Stundenkilometer. Jetzt mit diesen Carbon-Schlägern werden Geschwindigkeiten zwischen 160 und 170 Stundenkilometer gemessen. Und wenn du da Pech hast und du stehst vom Tor und der Schläger, ist die Schlägerschaufel ist ein bisschen schräg gehalten, dann geht der Puck hoch und geht ins Gesicht. Wir haben früher so ohne Kopfschutz gespielt.
Und die Helme, glaube ich, die was ja so Lederhelme waren, die waren ja ohne Visier, oder?
Wenn das zuerst ohne Helm, dann hat es diese Kopfschutz, wo vor der Papadeckel war und hinter Papadeckel und das war's dann. Dann sind die Torleute gekommen mit einer Maske und erst später der Helm, also mittlerweile. Und dann, wie gesagt, ist dieses Plexi gekommen und Gott sei Dank, also da hat sich, also auch im Ausrüstungssektor hat sich da enorm was verändert. Gott sei Dank.
Habt ihr bei den Spielen 76 in Innsbruck andere Sportarten verfolgt, sei das jetzt am Fernseher im Odorf oder dann doch auch live vor Ort, seid ihr zum Beispiel, weiß ich nicht, oder eben Kollegen von der deutschen Mannschaft, die ihr nur versucht habt anzufeuern, oder war man so quasi in seinem Sport drin, dass man dann gar nicht groß einen Kopf gehabt hat, nur andere Sachen zu
besuchen? Also das Erste ist natürlich, wenn du zu Olympia fährst oder zur Weltmeisterschaft, ich sage jetzt, oder bei Olympia hauptsächlich, klar, dann ist es so, dass du natürlich primär für deinen Sport da ist. Also da ist alles ausgerichtet auf deine Sportart, auf das Training, auf dein Spiel und so weiter. Und man hat natürlich ein oder zwei Tage frei. Und wir haben das Glück gehabt, dass wir tatsächlich an dem Tag, wo der Franz Klammer runter ist, waren wir im Ziel. Und natürlich hat jeder dann sein Klubball gehabt, der Klammball, gell, ist ja klar. Und ich habe noch Fotos. Und dann auch im Olympischen Dorf mit dem Klammer Franz, wo man dann ein Autogramm gibt. Und dann also ist das natürlich super. Ja. Also als Aktiver sollte man versuchen, dass man einfach auch andere Sportarten sehen kann. Ich habe das Glück noch gehabt, dass ich dann noch bei 4 Olympischen Spielen dabei war, 88, 98, 2002, 2006, als Fernseh-Eishockey-Experte beim ZDF. Und das war natürlich für mich ein Gmäh gewesen, weil ich natürlich... Dann habe ich wirklich alles genossen. Ich habe gewusst, wann ich die Spiele übertragen habe. Und dann war ich beim Skispringen, beim Eisschnelllauf, beim Skifahren, beim Meier draußen, wo er in Zanna ist, in Nagano. Ich war live einmal beim Hackelschosch auf der Rodelbahn. Das war natürlich der Wahnsinn, wenn du auf der einen Seite als Aktiver mal dabei warst und dann auf der anderen Seite bist. Das ist ein Traum.
Vor allem, weil du das dann doch mehr genießen kannst und den Stress.
Ja, auf alle Fälle. Also da hast du keinen Stress und dann saugst du das auf. Ne? Also das muss man wirklich sagen. Das ist dann Olympia. Und wenn ich jetzt heute die Spiele jetzt anschaue, wie jetzt da in Italien, ja, was ganz lustig ist, dass man weiß, die Spiele sind in Italien, die Spiele sind in Mailand und Cortina. Das weiß man vorher, man weiß die Austragungsorte. Aber dann 14 Tage vorher, auf einmal springen sie alle in den Medien und sagen, ja, um Gottes Willen, da fahren wir 400 Kilometer da und 300 Kilometer da. Ja, das weiß man vorher. Für mich, muss ich dazu sagen, waren das 7 Weltcups oder 7 Weltmeisterschaften in verschiedenen Disziplinen. Es muss doch möglich sein, sage ich jetzt einmal, dass man auch an den Sportler denkt, dass ich sage, heute, Leidl, halt's her, du, ich krieg die Goldmedaille, dann stehe ich da drum in die Cortina an der Bobbahn, dahinter schwarze Nacht und ein Podest irgendwo im Gelände, da brauche ich eine Medalblase, da brauche ich eine Bühne, wo ich die Athleten mehr oder weniger präsentieren kann, wo ich die Leib mitnehme, ja. Also, das ist mir wirklich abgegangen und das sollte man also unbedingt beibehalten.
Ja, das war generell so ein Tenor, was ich schon auch bei den manchen anderen Interviews, dass der Sport sozusagen gar nicht mehr der Fokus ist, sondern das Ganze drumherum und so auch einfach so nicht ablöst, aber zumindest den gleichen Stellenwert einnimmt, dass die sportliche Leistung zwar gut und wichtig ist und schon gefeiert wird, aber das Ganze nebenbei ist genauso wichtig, wenn nicht wichtiger manchmal.
Ja, nein, ich sage, das eine ist, dass man das sagt, back to the roots, zurück zu den Wurzeln, sage ich jetzt einmal. Wenn ich jetzt sage, das Vorhandene, ja, das ist auch wie in der Kommunal-, in der Sportpolitik, sage ich jetzt einmal, das Vorhandene nutzen, ja. Ich muss nicht immer alles neu bauen, sondern wenn ich das da habe, ich sage jetzt, ich schaue jetzt Bayern an. Also wir haben Weltcup in Ruppolding mit Biathlon, wir haben Inzell Eischnelllauf, wir haben Berchtesgaden-Rodeln, Oberstdorf und so weiter. Das muss doch möglich sein, dass ich sage, das war doch eine Bewerbung gewesen, sage ich jetzt einmal, für Olympia. Die Franzosen haben es uns vorgemacht. Wo ich sage, jeder, der Olympia im Sommer ist, natürlich eine andere Baustelle. Aber das waren Spiele, wo man auch die Zuschauer mitgenommen hat. Ich als Aktiver sage natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel einmarschiere in ein Stadion, wenn da der Flanenträger vor uns ist und dann geht die Kamera drauf und dann siehst du den und den Sportler und so weiter. Das ist schon super, wenn du natürlich vor 50.000 einmarschierst. Aber wenn ich jetzt Paris so schaue, die waren am Schifferl, ja, wie gesagt, nochmal, hat was, aber wie gesagt, wenn ich dann rausgeschaut habe, ans Ufer, da waren die Leute, da haben die Leute mitgenommen. Und die, die nicht für Olympia waren, die waren dann nachher auch für Olympia, also die Bevölkerung mitnehmen, das ist so wichtig, muss ich dazu sagen, ja. Und also das sind Dinge, und aber wie gesagt, nochmal, Olympia, also wichtig ist das IOC, und ich frage, ich muss jetzt auch dazu sagen, vielleicht bin ich da ein bisschen altmodisch, habe einen anderen olympischen Geist, aber tut mir leid. Wenn ich heute Bergsteigen, ja, früher hat es Kunstwettbewerbe gegeben, ja, also da hat es wirklich Künstler gegeben in früheren Zeiten, da sind die Gold- und Silbermedaillen vergeben worden für Kunst, ist in Ordnung. Aber wenn ich heute sage, da muss ich mit den Bergwandern, Bergsteigen, und also wenn ich das brauche als Olympia, also tut mir leid, also das ist für mich nicht mehr Olympia. Man muss mit der Jugend mitgehen. Wenn ich jetzt sage, wie in Frankreich, wenn ich sage, das Basketball zu dritter, dann prägt den, sage ich, da gibt es sicherlich Dinge, wo die Jugend mitnehmen muss. Du darfst nicht irgendwo altmodisch bleiben. Aber da muss ich sagen, man sollte schon genau überlegen, was man macht. Und ein ganz wichtiger Punkt ist für mich, wenn ich sage, einmal Olympia, immer Olympia. Jeder Olympionike müsste einmal nach Griechenland. Ich habe das Glück gehabt, ich war zweimal dort, ich bin in der Olympischen Arena drin gewesen, wo das Olympische Feuer entzündet wird, wenn man in das alte Stadion reingeht, wo dann 2004 diese Olympia-Wettkämpfe waren. Das ist ein Traum. Das müsste Pflichtaufgabe sein für jeden Olympioniken.
Eigentlich fast wie eine Geschichtsbildung, wenn man bei Olympia, weil dann spürt man einfach, was für Tradition und was eigentlich ja da dahinter steckt, glaube ich, mehr.
Ja, ja.
Das ist war wirklich, schon ja. Eine Überlegung wert eigentlich.
Wenn du da in dem Stadion bist und bist dann da an den Startsteinen dort, verstehst du etwas, sagst, mein lieber Mann, wer ist denn da schon alle da geniert? Es ist ein Wahnsinn. Und dann dieses Feuer und dann den Zugang allein und so weiter. Also das ist ein Traum. Das wäre ein normales Pflichtprogramm.
Gutes Stichwort, aber das Stadion, da will ich nämlich jetzt auch noch mal kurz einhackeln. Bei der Eröffnungsfeier in Innsbruck am Berg-Isel-Stadion, wart ihr Teil der deutschen Mannschaft und beim Einzug der Mannschaft dabei oben am Stadion? Kannst du dich erinnern?
Ja, selbstverständlich. Wir haben zum Beispiel jetzt bei unserer Feier im 50 Jahre Bronze in Innsbruck, habe ich natürlich einen Beitrag gemacht. Erstens einmal, wenn ich sage Innsbruck, dann ist das nicht Eishockey in Deutschland, sondern sind das die Rose-Spiele. Also die Rose Mittermeier hat mehr oder weniger da also ihren größten Erfolg gehabt. Und dann sind wir natürlich einmarschiert. Wir waren ja die Schornsteinfeger, ne? Wir haben die Bognerkleidung gehabt, wir waren schwarz, ne? Und die Damen waren in weiß, ne? Und der Harry Valerian, der hat das kommentiert, diesen Einmarsch, da hat es noch die DDR gegeben, ja.
Und da würde ich dann auch noch mal kurz drauf sprechen kommen. Aber ja.
Die DDR geben und das war ganz lustig. Da marschiert die DDR und er sagt, das ist unsere Mannschaft, unsere DDR. Also er hat gerade noch den Bogen erwischt und dann hat er ihm gesagt, dass also der zuständige Mann, der diese Eröffnungsfeier eben begleitet hat, der hat verboten, dass man die Mannschaft mischt, also eigentlich sollten Schwarz und Weiß ineinander gehen, aber wir waren ganz getrennt, aber auch dann mit Gleichschritt sind wir einmarschiert, gell. Also das war natürlich eine große Geschichte und ich habe das Glück gehabt, ich war bei jeder Feier mit dabei, bei der Eröffnungsfeier, weil wir natürlich vom Spielplan her eben am anderen Tag noch frei gehabt haben und wie gesagt, wenn du einen Wettkampf hast am anderen Tag, dann ist das normal schon ein Stress, weil es einfach, du musst stehen und so weiter, aber wie gesagt, ich habe das Glück gehabt, ich war dreimal dabei als aktiv und war dreimal bei der Eröffnungsfeier dabei und wie ich anschließend beim ZDF war, war ich fast, also ich glaube dreimal auch bei der Abschlussfeier mit dabei. Also das ist ein Erlebnis, das hast du in Erinnerung. Ich denke da zum Beispiel auch, der 60er, da war der Charles de Gaulle, war als französischer Präsident mit dabei und der Karl May, das war ein Eisläufer und dann haben sie den mehr oder weniger ein Gerüst aufgebaut und oben war das olympische Feuer und dann ist der mit Mikro, ist der diese Treppe rauf. Mit dem Feuer. Und dann hat das so da. Bum, 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 bum. Und dann war er oben. Und dann ist das Feuer entzündet worden. Und dann war der Himmel schwarz. Und da sind die gekommen mit den Hubschrauber und haben Papierduftrosen abgeworfen. Also dann ist das Parfüm von oben runter. Und das war ein Riesenerlebnis. Und ich werde auch nie vergessen, ich war daneben gestanden, das war ein Riesenlautsprecher. Und das war diese schwere griechische alte Musik. Und wir haben dann keine Ohrstöpsel gehabt. Okay. Also wir waren halber taub. Und daneben war auch noch die DDR neben uns gestanden. Also es war rundum ein Riesenerlebnis.
Weil das ist bei den österreichischen Sportlern natürlich in Innsbruck 76 immer groß in der Kritik eigentlich gestanden, bei den Sportlern selber. Die Anzüge, mit denen ja die Österreicher eingelaufen sind.
Die Goldenen?
Ja.
Ja.
Wie hat man denn das damals als quasi nicht-österreichischer Sportler, hat man sich da pikiert gefühlt, dass die da mit dem Gold daherlaufen oder?
Nein, überhaupt nicht. Also, das war ein Blickfang, sage ich jetzt mal. Also, ich habe das nicht irgendwo, weil's Goldern sind. Also, mein Gott, und das war der Ausrichter, sage ich jetzt mal, die da eingesprungen sind. Zweimal olympisches Feuer in Innsbruck. Also, da habe ich überhaupt kein Problem gehabt. Das hat gut ausgeschaut, sage ich jetzt mal. Ich kann mich nur noch erinnern an den Olympischen Eid. Das hat irgendein Rodler hat den Olympischen Eid und der hat, dann ist das Mikro mal nicht gegangen. Also, wenn man sich die Bilder noch mal anschaut, oder da denke ich an die Rose, wo die runter ist und dann sind diese Fangzäune, sag ich jetzt mal, wo die Zuschauer, wo die dann schreien, Rose, Rose, noch einmal. Da ist man, jetzt fällt der Zaun um. Undenkbarheit. Ja. Undenkbar. Also, es hat sich wahnsinnig viel verändert, Gott sei Dank.
Wir haben es schon ganz kurz angerissen, oder du hast schon ganz kurz angerissen gehabt mit der DDR. Das ist ja auch ein Spannungsfeld. BRD-Sportler, DDR-Sportler. Wie ist denn für euch das gewesen? Hat man überhaupt mit den DDR-Sportlern groß sprechen können? Wollte man das überhaupt? Wie kannst denn du die damalige Situation schildern?
Also ich habe meine Karriere in der Nationalmannschaft ist von 66 bis 78 gegangen. Und man hat sich natürlich immer wieder getroffen mit der DDR. Und das war so, dass die natürlich immer, die haben immer eine Kommissare dabei gehabt und sofort abgeschottet. Also ich habe es erlebt als junger Spieler, das glaube ich war 69, glaube ich, bei einer Weltmeisterschaft, da haben uns wir bei der Hymne umgedreht. Also als junger Spieler, die Alten haben gesagt, umdrehen. Mhm. Und beim Eishockey gibt es die Mittellinie und da haben die gesagt, wenn einer von der DDR über die Mittellinie fährt, dann muss scheppern. Also dann haben wir die zusammengefahren, hat die einen Bodycheck gekriegt. Also undenkbar. Mhm. Und dann hat es noch einen Trainer gegeben, der hat geheißen, Joachim Zische, ein super Spieler damals, der war Major bei Dynamo, das war die Polizei. Und der war dann Trainer bei der Nationalmannschaft. Und wenn unser Trainer sagt, auf geht's, komm und pack zu, dann hat der Leute geschrien, Feuer, Jungs, Feuer, Feuer, Jungs. Also das ist mir so in Erinnerung drin. Und das hat dann immer Spieler gegeben, zum Beispiel einen Rainer Baczynski und einen Frank Braun, die dann nach den Spielen, wir waren dann immer im selben Hotel, bei den Weltmeisterschaften, dann hat der geklopft, dann war der bei uns am Zimmer. Dann hat er gesagt, alles, hast du noch einen Trainingsanzug, hast du das und das. Aber schreib mir nicht und so weiter. Und man hat immer Kontakt gehabt. Also es hat immer zwei, drei Spieler gegeben, die immer regelmäßig Kontakt waren. Ich weiß eine Geschichte mal, das war 67 in Wien, da waren wir dann anschließend beim Heurigen draußen. Und was natürlich dazu kommt, die DDR war natürlich folgendes, das waren zwei Mannschaften, Dynamo Weißwasser, Dynamo Berlin. Die haben 20 Spiele gehabt in der Saison. Wer die meisten Spiele gewonnen hat, war DDR-Meister. Und die andere Zeit waren die in der Nationalmannschaft unterwegs. Das heißt, wenn die dann zur Weltmeisterschaft gefahren sind, haben die mindestens 20 oder 25 Länderspiele als Vorbereitung gehabt. Also das heißt, wir haben in der Regel, wir haben gewonnen wieder, haben natürlich auch verloren. Und das war natürlich ganz schwierig. Ne? Und was natürlich dazugekommen ist, wie dann die Wiedervereinigung war. Der Rainer Baczynski, der ist in Berlin drum, Hohenschönhausen. Leit bei mir im Rathaus das Telefon, Rainer Baczynski. Rainer, was ist denn alles? Wir sind jetzt Kollegen, wir sind jetzt ich bin jetzt in Hohenschönhausen im Sportforum angestellt, also wenn was ist und so weiter. Dann haben wir gedacht, wenn du das auch noch erlebst, ja, also du bist vom Fernseher geguckt und hast die Wiedervereinigung und hast deine Tränen in die Augen gehabt, sagt, das gibt's nicht, ich war einen Tag später mit Sat.1 noch, war ich in Berlin. Wir haben in Berlin die Jaffestraße übertragen. Ich bin in der Früh mit der Pan Am nach Berlin geflogen. Da drum, der Kuhdamm, da war alles vernebelt, weil die ganzen Trappisten da drin waren. Und dann bist du dann in die Jaffestraße und dann sind die auf die Lust, alles Mensch, alles Schloder. Und also das war unglaublich, ja, muss ich dazu sagen. Also, und wenn man das noch erleben kann, dass man sagt, das ist auch Zeitgeschichte und man war mit dabei und hat den Sport und dann hat also der Deutsche Eishockeyverband auch diese beiden Mannschaften in die Liga integriert. Und heute die Eisbären Berlin, das sind, schauen wir, Dynamo, ja, das sind alles von drüben, sage ich jetzt einmal. Und ja, also das war natürlich damals, also am Anfang natürlich Kampf, Bruderkampf ist klar. Und mein Nachbar, der Erich Künagel, hat sich dann oft einmal provozieren lassen. Ja, also es sind dann schon auf dem Eis verbal. Ja, also wenn da einer nicht hart war. Und die Jungs waren alle politisch geschult. Also die haben alle, dann hat es den innerdeutschen Sportverkehr gegeben. Das heißt, wir haben zum Beispiel in Berlin gespielt, bei Dynamo Berlin. Und dann sind die nach Landshut gekommen und so weiter. Aber fast kein Kontakt. Also das war immer ganz, also in der Regel.
Hast du jemals der Frage, weil das, wir haben es glaube ich eh erwähnt gehabt, aber 76 bei den Spielen in Innsbruck war ja die DDR nicht dabei oder hat nicht teilgenommen, hat ja mit Schweden, hast du gesagt, und ich glaube Norwegen, glaube ich, war, ja, ich bin nicht mehr sicher. Ja. Hast du jemals der Frage, warum die nicht teilgenommen haben in Innsbruck?
Die waren nicht förderungswürdig. Also da hat der Verband gesagt, keine Medaillenchance und so weiter, dann fallen die unter den Raster. Ne? So wie es damals gesagt haben, Eishockey wird konzentriert auf zwei Standorte, ne? Also alles, was Eishockey spielen hat können, war entweder in Weißwasser oder in der Hauptstadt bei Dynamo. Mhm. Und alles andere war platt. Also da ist nichts passiert. Ne? Weder Krimischau noch Weißwasser und so weiter. Also war nicht so. Und wenn die keine Medaillenchance gehabt haben, dann war es. Dann waren die halt nicht dabei.
Ne? Spannend. Interessant. Nachdem wir schon zeitlich recht fortgeschritten sind, will ich aber auf einen Punkt noch eingehen, glaube ich, was auch recht spannend ist, weil eigentlich das Thema, wie wir uns überhaupt jetzt kennengelernt haben oder wie wir den Kontakt zueinander jetzt gefunden haben, ist sehr ganz spannend, weil wir haben im Kulturamt bzw. im Sportamt haben wir ja aus heiterem Himmel sozusagen Anfang des Jahres haben wir die Nachricht gekriegt, eben von einem gewissen Herrn Alois Schloder, bei uns natürlich nur relativ unbekannt gewesen, kann ich auch dazu sagen, das ist ja kein Geheimnis, und auch mit den Infomaterialien und mit den Blättern über die 50-Jahr-Feier, was ja auch in Landshut stattgefunden hat, anlässlich der Bronzemedaille. Kannst du uns vielleicht auch so ein bisschen erzählen, den Stellenwert, den diese Bronzemedaille gehabt hat und wie oft auch dort dieses Wunder eben von Innsbruck, wie du gesagt hast, ja schon gefeiert worden ist?
Ja, ich sage mal wieder, es gibt keine Bronzemedaille, über die mehr geschrieben worden ist, wie die über das deutsche Eishockey. Also über diesen Erfolg in Innsbruck. Ja, weil, wie gesagt, einen Goldmedaillengewinner, gut, den hast du irgendwo auf der Platte. Silbermedaille, ja, wird schwierig. Bronze, vergiss es. Ne? Und aufgrund dieser ganzen Dramatik mit dem Torquotienten, ja, also wo jeder sagt, Torquotient, was ist jetzt das Torquotient? Ich habe dann eben immer das auch zelebriert. Das heißt also, ich habe 1986 mein Abschiedsspiel von der aktiven Karriere gemacht und habe damals die Bronzemedaillenmannschaft eingeladen. Und dann habe ich immer wieder zu Jubiläen eben diese Mannschaft zusammengeholt. Ja. Ich habe dann 1989 eine Traditionsmannschaft gegründet. Wir haben dann mehr oder weniger bei Stadioneröffnung und so weiter, habe ich diese Bronzemannschaft immer beieinander gehabt. Die Kosten, das haben die Sponsoren dran und das, was wir eingenommen haben, das ist beim Verband blieben. Und wir sind dann gemeinsam mit den Familien, mit den Frauen und Kindern in Urlaub gefahren. Wir waren in der Türkei, wir waren in Marokko, wir waren in Italien. Und das schweißt zusammen. Und dann ist dieser Film gekommen, werde ich nie vergessen, ich war in Kitzbühel beim Skifahren und dann Leute, hast dein Handy am Ding und dann Leute das Handy, kurz wie ich zum Schuss ansetze, war der Bernd Schmelzer vom BR dran. Dann sage ich, Bernd, um was geht's? Und ich bin gerade bei der Abfahrt, sage ich, du, dann habe ich gesagt, ruf mich auf die Nacht an, dann reden wir drüber. Und dann ruft mich auf die Nacht an, sagt er, du, alles, wir wollen über Eishockey und 40 Jahre, wir wollen da mal, sag ich, Bernd, jetzt hab ich, wir waren 18 Spieler. Vier ist angestorben, zwei kommen nicht, dann sind es zwei Hansel, sage ich jetzt einmal. Nein, sie wollen das machen. Dann habe ich gesagt, gut, wenn sie das machen willst, dann kommst du zu mir, ich habe einen Leitsordner, da ist alles drinnen und dann kannst du das machen. So, Gott sei Dank hat er das gemacht. Weil das war dann wirklich eine Sendung, wo ich sage, oder einen Film, wo ich sage, ja, dann ist alles wieder raufgekommen und wir waren dann in Innsbruck, waren Bergisel, haben wir die ganzen Städte angeschaut, also es war wunderbar. Und dann war eigentlich klar, dass ich sage, zum 50. da lassen wir es noch mal krachen. Und wir wollten eigentlich nach Mailand. Ich habe gesagt, ich organisiere mit den Frauen ein Wochenende zu den deutschen Spielen. Aber dann war das Erste, wenn ich den Ersten angerufen habe, ja, du, wenn ich so lange kann ich nicht mehr sitzen und du, aber da tut mir die Hüften weh und das. Dann habe ich gesagt, du wisst was, Leute, dann machen wir es ganz einfach. Wir machen eine Veranstaltung in Landshut. Aber wir laden diese Silberhelden ein. Wir feiern mit den Silberhelden zusammen, mit dem größten Erfolg so. Und dann haben wir das angepackt. Und dann habe ich praktisch über ein Jahr, also ich habe im November 24, habe ich mehr oder weniger angefangen, Location und so weiter und so fort, Sponsoring, und habe das dann über die Bühne gezogen. Und was in mir wichtig war, und das war eben auch bei der Veranstaltung, es war wie ein Klassentreffen. Und dann war es so, dass ich habe den Marcel Gottsch, der Kapitän von der 76, von der 2018er Mannschaft, den Christian Ehrhoff und den Patrick Rehmer, wir haben uns zum Schluss unterhalten, habe ich gesagt, jetzt habe ich es her. Jetzt habt ihr heute gesehen, was das ist, diese Gemeinschaft, sage ich, diese 50 Jahre, dass das so lange gehalten hat. Und jetzt seid ihr dran. Ihr habt 2028 euer 10-Jähriges. Und das war jetzt der Steilpass, das war jetzt die Vorlage für euch. Ihr wisst gar nicht, welchen Wert ihr habt, diese Silbermedaille, der größte Erfolg in der Geschichte des deutschen Eishockeys. Sage ich, den müsst ihr zelebrieren. Und das war heute euer Startschuss, sage ich, ihr müsst da dranbleiben. Es muss aber einer anpacken, habe ich gesagt. Und das ist wichtig. Und das war eine Riesenveranstaltung, was noch dazukommt. Wir haben am 2. Mai ist in Garmisch ein Länderspiel, Deutschland gegen Österreich, Vorbereitung für die Weltmeisterschaft in der Schweiz. Und ich habe aus dem Erlös dieser Veranstaltung, kriegt der DEB Nachwuchs einen Scheck über 2000 Euro für eine gewisse Nachwuchsmaßnahme, die er machen kann. Und dann ist das Ganze erledigt. Wunderbar.
Ich finde, das waren ganz tolle abschließende Worte. Mir bleibt gar nicht mehr zu ergänzen. Außer, dass ich nochmal sagen darf, danke für die Einladung, danke fürs Gespräch.
Ja, Tobi, es war wunderbar. Also der Bogen schließt sich, sage ich, Innsbruck war immer eine Reise wert.
Das war unsere Folge mit Alois Schloder. Bevor vorläufig keine weiteren Folgen mehr kommen, gibt es nächste Woche noch eine Bonusfolge mit Dieter Winkler, der 1976 als Telefontechniker in Innsbruck tätig war.